Drum ist hier irgendwo nichts so bayerisch volkstümelnd und rot-weiß und weiß-blau und Strick-Häkeldeckchen, sondern wir wollen schon als sehr zeitgemäßes Wirtshaus wahrgenommen werden.
Jürgen Lochbieler ist einer der bekanntesten Gastronomen Münchens und Geschäftsführer des Wirtshauses Der Pschorr am hinteren Ende des Viktualienmarkts, also wenn man als Besucher vom Marienplatz aus den Markt betritt. Bei einem Hellen vom Holzfass habe ich mich im Der Pschorr mit Jürgen Lochbieler über die Herkunft des Namens Pschorr und die Geschichte des Hauses unterhalten, aber auch über das Thema Slow Food, das Murnau-Werdenfelser Rind und über Speisen, die im Der Pschorr ganz sicher nicht auf die Teller kommen. Viel Spaß beim Zuhören und guten Appetit, ihr, euer Peter von Stamm. Herr Lochbieler, Sie sind der Chef des Wirtshauses Der Pschorr. Wo kommt denn der Name genau her? Ich kannte bisher immer nur Hacker Pschorr, die Brauerei.
Der Name Hacker Pschorr kommt daher, dass es einmal die Hacker Brauerei gab und einmal die Pschorr Brauerei. Ganz zurückzuführen ist es alles auf den Josef Pschorr. Der Josef Pschorr hat Ende des 17. Jahrhunderts als Bauerssohn, einziger Sohn einer Bauernfamilie, beschlossen, er übernimmt nicht den elterlichen Hof, was damals unvorstellbar war, sondern er geht in die Stadt und lernt Brauer. Und der Brauer hat er gelernt in der Hackerbrauerei, die war in der Sendlinger Straße, da gibt es heute noch das Hackerhaus. Und anscheinend war er nicht nur gegenüber seinen Eltern sehr durchsetzungsfähig, sondern auch sonst ein wahnsinnig außergewöhnlicher Typ, weil er hat nicht nur seinem Schwiegervater, seinem zukünftigen, die Brauerei abgekauft, sondern eben auch noch die Theresia Hacker geehelicht. Und das als einfacher Bauernbub von einem stolzen Brauer in München. Also irgendwie muss er, wir können ihn leider nicht persönlich erleben, ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Und er hat auch diese Brauerei zu einem wahnsinnig großen Erfolg geführt. Er hatte zwei Söhne. Und darum hat er zwei Söhne, einem eine Hackerbrauerei gegeben und dem anderen eine Pschorrbrauerei. Und das waren auch sehr stattliche Brauereien, daher kommt auch der große Immobilienbesitz dieser Brauereien. Über die vielen Jahre haben sich die Brauereien immer mehr, also Generationen danach, sind immer mehr Köpfe geworden und irgendwann langt es halt dann doch nicht mehr. Und am Ende war es so, dass sowohl die Hackerbrauerei als auch die Pschorrbrauerei in den Händen einer Bank war. Und diese Bank hat irgendwann einmal zu einem, damals gab es sowas wie Bauträger ja noch nicht besonders viel, aber da gab es auch einen Findigen, den Herrn Schörkhuber in München, dem haben wir den Arabella-Park im Hypo-Hochhaus und so zu verdanken, unter anderem. Und dem hat die Bank gesagt, wir hätten da Brauereien, die würden wir Ihnen gerne irgendwie, können Sie die nicht kaufen? Und der war sehr schlau und hat gesagt, ich kaufe die. Und der hat die auch noch vor der Paulaner-Brauerei gekauft. Der hat erst die Hacker- und die Pschorr-Brauerei gekauft und hat dann aber gesagt, bevor ich mir damit zwei Brauereien antue, mache ich da eine Brauerei draus und die heißt dann Hacker-Pschorr. Und daher ist aber der Name Pschorr, ein großer Name. Wir haben hier in die Ruhmeshalle an der Bavaria, also hinter unserer Bavaria, die auf dem Theresienwiese da steht, wo dieses große Volksfest hin und wieder stattfindet. Dahinter ist die sogenannte Ruhmeshalle. Dort sind alle großen Köpfe Bayerns geehrt. Überdurchschnittlich viele Männer, das liegt aber nicht daran, dass wir viel mehr Männer haben, die schlau sind, sondern viele Jahre lang sind die Frauen nicht geehrt worden. Aber der einzige Brauer, der in dieser Halle steht, das ist der Josef Pschorr. Und weil er so ein außergewöhnlicher Mensch war, also auch damals hat man im Winter Bier braut, beim Sommer war es zu warm, der hat riesige Eiskeller angelegt, da wo heute das europäische Patent an der Hackerbrücke, da war die Hackerbrauerei und die Pschorr-Keller, Pschorr-Reifekeller. Da hat er unterirdisch diesen Eingramm, die Fässer eingramm, Eis draufgeschüttet im Winter, einfach zugeschüttet mit Eis, etagenweise, ja, 6 Etagen tief. Und dann hat er im Sommer langsam hat das von oben wieder freigerammt und hat das Bier im Sommer Bier verkaufen können. Oder wie der Karl von Linde, ein Münchner auch, gell, die Eismaschine entworfen hat, ist der draufgekommen und sagt, hey, das ist ja so geil, da können wir Bier kühlen. Das hat der von Linde nicht im Sinn gehabt, zuerst einmal. Und so war der Josef Pschorr ein herausragender Mensch seiner Zeit. Auch schon polarisiert wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, was man so lesen kann über ihn. Aber wir haben gesagt, hey, auf dem Weg, der braucht eigentlich ein Wirtshaus. Oder da haben wir gesagt, wir wollen uns an dem auch orientieren. Und wie wir 2003 auf der Name nach diesem Wirtshaus waren, haben wir auch nicht zum Pschorr oder beim Pschorr, sondern gesagt, ja ganz klar, das ist der Pschorr. Und wir haben eben aber ganz bewusst nicht irgendwo jetzt da so ein Ölschinken von ihm aufgehängt, gibt es auch an anderen Stellen, bei uns nicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen diesen innovativen Geist, den ihn zeitlebens umgetrieben hat, weil in den Jahren, wo er aktiver Brauer war, da hat sich das Brauwesen revolutioniert. Also so eine Fortschritte haben wir heute wenig, vielleicht so ein bisschen mit dem Telefon und so kann man es vergleichen, was wir da heute erleben, aber damals war das natürlich für die Menschen noch viel weniger fassbar. Und diesen Geist wollten wir haben. Drum ist hier irgendwo nichts so bayerisch volkstümelnd und rot-weiß und weiß-blau und Strick-Häkeldeckchen, sondern wir wollen schon als sehr zeitgemäßes Wirtshaus wahrgenommen werden.
Ist das der eigentliche Unterschied, wenn man sagt, also der Pschorr als Wirtshaus ist ein bisschen anders als die anderen Wirtshäuser in München? Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, zeitgemäß? Ist das der eigentliche Unterschied oder ist der Unterschied, dass Sie einfach unter anderem zum Beispiel Slow Food anbieten, was man nun auch nicht unbedingt in so einem bayerischen Wirtshaus in München erwartet? Wo sind Sie anders als die anderen?
Ja, das ist jetzt nicht ganz einfach zu beantworten. Wissen Sie, in der Bundesliga, da kann jeder sagen, der eine Verein spielt anders wie der andere, weil wir das jedes Wochenende im Fernsehen sehen und in allen Zeitungen und weiß ich nicht was. Für uns ist es jetzt so, ich weiß ja nicht, was die anderen machen. Das ist auch nicht mein Treiber, was die anderen machen, sondern ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus der Landwirtschaft und über viele andere Stationen war ich hier, Gastronomiestationen, bin ich hier da in eine Situation gekommen, wo ich entscheiden konnte, was hier mal passiert. Mhm. Und mit meinem Herkunft aus der Landwirtschaft sehr viel Verständnis auch für Metzger denke und auf der Suche nach einem Schlüsselpunkt für unser Wirtshaus hier, haben wir gesagt, wir wollen lang bevor dieser Begriff Regionalität überhaupt irgendwo da war, das gab es 2003 und 4 und 5 noch überhaupt nicht, haben wir gesagt, wir wollen hier regional oder Lebensmittel, Murner-Werdenfelser Rind vermarkten und dem einen angestammten Platz oder einen guten Platz hier geben. Und das war unser Treiber, ist unser Treiber. Zusammen mit dem, dass wir das sehr modern und frisch machen wollen. Wir sind ein tolles, tolles Wirtshaus, aber wir tun nicht so, als ob es uns seit 100 Jahren gibt. Ja, sondern wir haben sehr, sehr viele moderne Elemente, aber sehr ehrlich. Und das treibt uns an. Und ob das was anderes ist wie woanders, das weiß ich gar nicht, weil woanders komme ich schon einfach nicht hin, weil ich habe so viel hier zu tun, dass ich wenig woanders hinschaue. Aber das ist das, was für uns steht oder was uns treibt. Und drum müssen die Unterschiede die Leute selber für sich herausfinden. Aber jetzt trinken wir mal schnell einen Schluck.
Ganz wichtig, natürlich.
Weil das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir haben. Wir haben hier ein Bier aus dem Holzfass. Das war auch eben ein ganz großer Treiber, wie wir hier in der Projektphase waren, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Bier vom Holzfass, früher war das vom Packer Holzfass, Edelhell, und das ist jetzt eben in diesem Holzfass haben wir hier einen Platz gegeben wieder. Und ja, das gibt es auch nicht überall. Mittlerweile gibt es wieder mehr, aber man muss an 2004, wie wir hier geplant haben, und 2003, da hat es eigentlich ganz selten gegeben.
Wie nennen Sie das Bier hier, wenn man das bestellt?
Helles vom Holzfass.
Helles vom Holzfass. Ja. Vorhin haben Sie aber noch was anderes gesagt. Sie haben es irgendwie anders...
Bestellt habe ich es als Schnitt, aber das ist Schnitt, für den Auswärtigen ganz schwierig, weil
richtig.
Der tatsächliche Einheimische, also auch ich, auch wenn ich jetzt sage ich mal woanders hingehe, wo es das in Litergebinden ausschenken, und verlange ich auch einen Schnitt. Ich möchte das Bier sehr schaumig haben. Ja, weil wenn das Bier wenig Schaum hat, dann haut die Kohlensäure noch viel schneller ab, als wie durch diesen Schaum, der das verhindert. Und lieber trinke ich dreimal einen Schnitt, wo viel Schaum drauf ist und weniger drin ist. Kostet auch ein bisschen weniger als ein halber Liter. Aber das ist halt immer frisch. Ja. Und der andere zuzelt halt an seinem halben Liter da eine Stunde lang hin und dabei habe ich zwei Schnitt getrunken und habe halt ein gutes Bier getrunken und ein frisches.
Ja. Sehr clever.
Ja, genau. Aber das ist dann der Schnitt.
Genau.
Deswegen ist der ist auf 0,4. Wenn man es ganz lang stehen lässt, ist ja. 0,4.
Ja.
Aber wenn es so kommt, dann denkt sich der Nicht-Einheimische, der Wirt will mich bescheißen und weiß ich nicht was. Aber ich will den nicht bescheißen, ich schenke dem auch noch gern bis oben hin ein. Aber wenn er was vom Bier versteht oder von dem Bier, dann muss man das schon schaumig trinken, dann schmeckt es ja besser.
Ist das die berühmte Bauernschleue, die Sie vom Hof mitgebracht haben?
Das ist Geschmack und Sinnlichkeit.
Ja.
Mhm. Also selbst wenn ich mir einen halben Liter Bier zu Hause einschenke, dann schenke ich mir den schaumig ein aus der Flasche und schon mal dann die zweiten auch schaumig einschenken, weil es einfach dieses Genusserlebnis ein anderes ist. Aber ich würde es dem nicht nehmen, der sagt, ich mag es bis oben im Voll, der Engländer trinkt es nur so, dann soll er es halt so kriegen, ist mir wurscht. Also da ist...
Wer hat denn eigentlich während Corona die größeren Probleme gehabt? Also als jetzt wirklich noch kompletter Lockdown war, das ist ja gar nicht so lange her. Die Brauerei, hat die das größere Problem gehabt oder Sie als Wirt, der nichts zum Ausschenken hat?
Ich glaube, das muss man ganz differenziert betrachten, weil das betrifft jeden. Das betrifft den Mitarbeiter, der hier mitgeteilt bekommt, wir schließen bis auf Weiteres, und auch zu Hause eine Frau sitzt mit zwei Kindern oder drei Kindern und sagt, du, wie geht's denn weiter, was passiert jetzt? Ja, wir sind da mit Kurzarbeit, ja, was heißt das? Ja, keine Ahnung, habe ich auch noch nie gehabt. Den trifft es genauso, also jeden Mitarbeiter. Ich sage jetzt einmal, wir im Büro haben es ein bisschen so einfach, dass wir miteinander reden können, täglich. Ja, weil ich mit meinem Verwaltungsleiter, Sebastian, wir können drüber reden. Wir haben trotzdem Kontakt sozusagen und können reden. Und zwar nicht so wie zu Hause mit Sorgen und Ängsten und sagen, hey, was machen wir, was haben wir für Möglichkeiten? Denk an das, machen wir das, wir müssen das an das denken. Also wir sind eher natürlich insofern geschützt, weil wir Kommunikation haben und Lösungen finden oder auch Wissen. Wir wissen nicht immer das, aber der einfache Mitarbeiter ist auch hinterher ganz klar, jetzt schon Fehler, dass wir viel zu wenig mit unseren Mitarbeitern kommuniziert haben und denen gesagt haben, hallo, folgendes, und der sitzt ja nur da, okay, da kommt zwar noch jeden Monat Geld, aber sperren wir jemals auf, ich lese in der Zeit, und die Frau sagt, hast du gelesen, so viele Wirte machen zu, sind jetzt ja auch dabei, ist dein Job in Gefahr und so weiter. Also für uns war das vollkommen klar, dass es für uns keine Option ist, weil wir schon natürlich aus einer ganz großen Sicherheit und auch gewusst haben, okay, wir kommen da schon durch. Klar gab es da auch für mich als Unternehmer fürchterliche Phasen, und ich habe auch zu Hause eine Frau und ich habe auch vier Kinder, die mal sagen, du, sag mal, wie schaut's denn aus? Wir hören da so, aber ich bin natürlich viel besser informiert und weiß noch, wo der Horizont ist, aber so jemand, ein Mitarbeiter, aber das ist genauso der Lieferant, der ist ja, für den Lieferanten ist es ja der Albtraum, wenn sie heute, egal ob sie Großhändler im Gemüsebereich sind oder auch im Mopro, weiße Ware, also Molkereiprodukte, oder der andere, der auch noch einen Fleischgroßhandel hat, selbst wenn du Tiefkühl hast, MHDs, da läuft dir die Ware ab. Und das ist dann nur zeitlich versetzt, weil der die Molkerei halt immer neu erst einmal hat und dann bestellt er keiner mehr, aber und auf einmal merkt er, da kommt aber Ware nach. Oh. Und darum ist das auch für die Landwirtschaft. Jeder, der heute Gastronomieanteil hat, wie die Eier, also Hühner, ja, oder Enten, der Lugjäger, der kann ja nicht sagen, jetzt schlachte ich kein Enten mehr. Die Enten muss er schlachten, aber er kann sie nicht verkaufen. Ja. Also, ich sage jetzt mal, das kommt mit versetzter Welle auf allen Ebenen eigentlich an. Und es geht dann nur darum, glaube ich, für sich selber, wie jeder, der sagt, gut, die Frau sagt, du weißt was, dann machen wir jetzt einen Job, da kriegst du einen Job beim Lidl zum Regal einräumen oder irgendwas, ja, oder da kommt es dann schon auf die Resilienz des Einzelnen an, dass er sagt ganz schnell, wie erhole ich mich aus dieser Schockstarre? Und natürlich bin ich getrieben. Ich habe hier 90 festangestellte Mitarbeiter, die erwarten von mir ja, dass ich funktioniere. Ich kann mich nie irgendwie zurücklehnen und sagen, verzweifelt, mich jetzt in die Ecke schmeißen und heulen, sondern meine Mitarbeiter sagen natürlich, unser Chef macht das schon, ja, mit Recht. Ja. Das ist meine Aufgabe und da muss ich auch meine Resilienz finden und finden, wie schaffen wir es. Aber ich glaube, dass es für den, der in so ein eingebundenes Team ist, wie ich es in meiner Verwaltung habe, wo wir einfach schon reden können. Dieses Reden können macht das Hirn frei. Und die zu Hause sitzen mussten, da entstehen wahrscheinlich fürchterliche Bilder, die genauso schwer sind wie für einen Brauereichef, der halt jetzt mal ein paar Hektoliter Bier wegschütten muss. Klar, das ist für den genauso. Also so hat jeder seinen Anteil und selbst die nicht betroffen sind, wie die in der Verwaltung, Mitarbeiter in der Verwaltung, die haben, ich glaube, da gibt es Betroffenheit von 1% von Corona, ja, die haben mehr zu tun. Und die sagen natürlich dann auf der anderen Seite, ne, der andere hockt den ganzen Tag daheim und kriegt 87% Lohn, tut nichts, geht noch jobben nebenbei, kommt also auf 100% mit einem Tag Arbeit und ich buckel mir hier die Seele ab und schreibe Überstunden. Also auch Betroffenheit, ja, auch Betroffenheit in die andere Richtung wieder, ja, weil dann kommt es ja auch irgendwann einmal zum sozialen Neid und sagt, hallo. Also ich glaube, jeden hat es getroffen und es geht jetzt einfach darum, dass jeder wieder seine Rolle in dem ganzen Hamsterradl findet, aber dass vielleicht für den einen oder anderen der Ausstieg aus einem gewissen persönlichen Hamsterrad schon gelingt.
Wir kommen ja zum Glück aus dem Hamsterrad so ein bisschen
raus. Das
ist
schon total philosophisch.
Ja.
Jetzt sind wir total ab. Wir sind gar nicht mehr in einem bayerischen Wirtshaus.
Nee, da will ich gerade hinkommen. Da will ich gerade wieder hinkommen, genau. Ja, über das Thema könnten wir uns sicher noch 3 Stunden unterhalten. Aber das eigentliche Thema ist ja, was kann man denn zum Beispiel bei Ihnen hier essen? Also wenn wir sagen, der Pschorr ist bekannt für regionale Zutaten, regionale Lieferanten, das ist Slow Food. Was ist für Sie genau Slow Food? Und wo finde ich das auf der Karte hier wieder?
Das waren schon wieder ein paar Fragen aneinander. Da muss ich jetzt langsam durchhandeln. Was ist Slow Food? Slow Food ist mir natürlich schon auch bekannt gewesen 2004, 2005. Da hat München sehr aktive Slow Food Regionalgruppe oder wie man das nennen will gehabt. Und mit einigen Slowfood-Mitgliedern zusammen haben wir tatsächlich mit diesem Murner Werdenfelser Rind, das ja am Anfang unserer Regionalaktivitäten stand, dann auch einen Förderverein gegründet zum Erhalt des Murner Werdenfelser Rind, weil damals, muss man tatsächlich sagen, von diesem Rind gab es noch Herdbuchkühe, und Kühe sind wie bei allen Säugetieren die weiblichen Tiere für die Fortpflanzung. Eine Kuh bekommt statistisch nicht mal einmal im Jahr ein Kalb. 110 Herdbuchkühe noch. Im Zuchtherdbuch 110 Kühe.
Ja.
Es gab natürlich noch ein paar mehr Kühe, ein paar, aber eben das Herdbuch war damals Milchleistungsprüfung, das heißt, da wird die Milchleistung gemessen, jeden Monat einmal und geführt, wie viel diese Kuh da leistet oder nicht. Das war unabdingbar zur Zucht, und die Gebietskulisse war eben auf Stammgebiet beschränkt. Und wir haben dann mit Slow Food zusammen einen Förderverein gegründet und haben da dran gekämpft, dass wir mit dem Zuchtverband zusammen und vielen anderen Beteiligten, die da, früher war Tierzucht eine staatliche Aufgabe, das wurde dann auch immer mehr privatisiert, oder der Staat hat sich da zurückgezogen, aber damals war es noch so, wir konnten also das Herdbuch öffnen, heißt es, also für andere Züchter, vor allem Mutterkuhzüchter, andere Gebietskulisse, die Gebietskulisse erweitern, und haben da sehr intensiv, also mit Slow Food auch damals 2007 bei der Vereinsgründung, einige Gründungsmitglieder sind Slow Food Mitglieder auch gewesen, wir sind Unterstützer von Slow Food, weil wir die Idee schon immer, das passt ja zu unserem gesamten regionalen Grundidee, die wir haben. Und so ist es, wenn man sich dann mit diesem Murner Werdenfelser Rind da langsam beschäftigt, dann kommen ja andere, die man auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Gleichgesinnte, die man trifft, ja, und dann geht's auf den Fisch. Und dann sagst du, ja, hier gibt's halt einfach im Pschorr gibt's halt keinen Wolfsbarsch und keine Dorade und keine Scampis. Die gibt's ja halt nicht, weil in Bayern sind die noch nie irgendwo in einem Fluss entlang geschwommen. Und dann beschäftigt man sich damit und sagt man, okay, wir haben aber halt eben nur unseren Saibling oder die Forelle oder die Lachsforelle als hier jetzt oberbayerische Tiere, die sozusagen ja, gezüchtet werden können und gehalten werden können. Und dann haben wir noch ein paar Seen. Aber Seen ist auch schwierig. Dann kommst du an die Ränke vielleicht. Ja, und dann sagt der Bodensee Fälchen, das ist auch eine Ränke, das Fälchen. Ja, dann sagst du, ich möchte sie besuchen. Wenn wir uns anschauen, wie sie fischen, dann sagt er, wieso fischen? Dann sagt er, ja, sie wollen mir Bodensee Fälchen verkaufen. Dann sagt er, ja, ich habe nicht gesagt, dass die Außenbodensee, ich bin am Bodensee, aber ich habe nicht gesagt, dass meine Fälchen Außenbodensee sind. So was passiert einem dann. Nur mal so als kleiner Schwank. Und dann gibt es auch andere, es gibt Zander, natürlich, es gibt einen Zander, unser Renkenfisch vom Ammersee, der hat einen Beifang, da ist ab und zu kommt da mal ein Zander rein oder eine Seeforelle oder ein Seesaibling oder sowas, aber das ist ganz, ganz selten. Ja. Und dann findest du woanders, der verzeiht dir, dass er einen heimischen Zander hat, dann sagst du, das soll das ja abgehen, gell? Und dann schaust du nach, was gibt es denn Zander, Fangquoten, LFL oder was da alles, wo man sich informieren kann, und dann weiß jeder, wenn einer nicht jetzt wirklich einen Donaufischer kennt, persönlich, und der Donaufischer, der wenn jeden Tag fischt, dann hat er vielleicht jeden vierten Tag, zweimal in der Woche, sieht er einen Zander in seinem Ding. Und dann, wenn einer sagt, wenn der ist jetzt Zander heimisch, ja, der ist heimisch, dann musst du ihn mal gleich verhaften. Ja, wegen Betrug, ist so. Ja, das kaukasische Zander, den wir haben alle. Ja, und das ist auch so, wenn bei mir irgendjemand darauf bestimmt, Bankett, dass er einen Zander möchte für 120 Leute, dann sage ich, ich kann keinen heimischen anbieten, ja, aber egal was, ich möchte halt einen Zander haben, sage ich, sie muss eine TK-Ware kaufen. Und die ist mit Sicherheit nicht aus Bayern, die gibt's nicht. Und das ist, sind halt so, und dann begegnet man halt immer mehr Leuten, wo man sagt, okay, ich schaue drauf, wo kommt das her und was machst du und wie machst du es und so, und dann laufst du in Sackgasse rein, aber so wird es halt immer mehr. Und dann sagst du, okay, ich möchte mein Schweinefleisch halt auch geprüfte Qualität Bayern. Oder wir haben dann ab und zu einfach Aktionen mit Weideschwein oder Lamm. So Murnau-Werdenfelser Bauern haben halt auch irgendwie Bergschaf. Ja, da dann hast halt mit denen ein bisschen, schaust, kann ich euch bei der Vermarktung helfen. Und dann gibt es halt hier kein Neuseeland-Lamm. Und wenn die Hochzeiterin sagt, ich möchte aber Lammhaxerl haben, 80, sage ich, gibt es bei mir aber nicht. Ja, weil ich das Neuseeland-Lamm schon gleich gar nicht kaufe. Kaufe ich nicht. Auch nicht, wenn es sagt, ja, ich zahle es ja. Also, aber das leiste ich mir halt oder wir uns, dass wir sagen, wir sind so. Und ja, wir sind jetzt eigentlich in dem Nach-Corona, habe ich mit meinem Küchenchef besprochen, dass wir bis auf Weiteres kein Kalbfleisch mehr haben. Auch wenn die Leute ein Wiener Schnitzel vom Kalb haben wollen, wird es das bei uns erstmal nicht mehr geben. Wollen eher dann mit einem regionalen, gerade das Oberland macht das sehr viel momentan mit Kälbern, also gerade Miesbach, aber auch Weilheim oder so. Ob wir da dann einfach so Kälberaktionen machen, wo es halt dann mal vom heimischen Kalb was gibt. Aber es gibt noch holländische Ware im Kalbfleisch in ganz Bayern. Hat historische Gründe und ist so. Und darum sagen wir, das machen wir, fangen wir nach Corona auch bewusst. Ein russischer Bierkopf, es gibt kein Kalbfleisch mehr. Also das Klassische, was auch wir bis vor Corona, ein Wiener Schnitzel aus dem Kalb von Holland, Dänemark. Wir haben kein alles gehabt, es gibt nicht. Also wenn wir hier Schnitzel machen, dann brauchen wir in der Woche ungefähr 24 bis 30 Kalbsoberschalen. Und die gibt es in ganz Bayern nicht. Ja, ganz einfach. Und drum, und da haben wir jetzt aber gesagt, nein, machen wir nicht. Wir nehmen lieber bayerische Schweine, ja, ein gutes bayerisches Schwein da aus der Lände und dann gibt es halt ein Schweineschnitzel. Aber wenn das ein gutes Fleisch ist und gut gemacht ist, dann ist das auch ein gutes Schnitzel und das ist halt so.
Wenn ich jetzt nachher hier esse und Sie sagen, also Mensch, der Peter von Stamm, der soll mal was richtig Gescheites auf den Teller kriegen, was sollte ich denn bestellen? Was empfehlen Sie mir?
Ja, sicherlich vom Murnau-Werdenfelserin. Sie werden wahrscheinlich, also wenn Sie bei uns ein Gulasch essen, das werden Sie wahrscheinlich selten so kurz Gulasch gegessen haben. Also ich esse nicht viel woanders Gulasch, aber ich weiß, dass uns das so
schon so gut wie bestellt.
Nein, und wenn man sagt, Mensch, das ist ein Tartar, wenn man zu dritt ist, dann trinkt man zum ersten Bier, nimmt man das gemeinschaftliche Tartar mit ein bisschen Röstbrot, dann hat man schon einmal was. Und dann eben ein Gulasch oder unsere Rouladen oder Sauber. Wir sind natürlich einfach rindfleischlastig, ist so. Bei uns gibt es natürlich auch für den, der will, ein Schweinshaxen. Ja klar, das haben wir auch, aber auch das ist auch eine bayerische bayerisches Schwein, ja, geprüfte Qualität Bayern, aber die ist auch super, die ist wirklich super. Meine Frau, wir haben gerade Handwerker rein, die hat am Montag Schweinshaxen mitgenommen, hin und weg, ja, auch toll. Aber jetzt, wenn man halt im Schor geht, dann sollte man halt schauen, dass man wirklich sich was von dem Rindfleisch da gattert, weil es halt eben schon, ja, das ist schon eine Herzensangelegenheit von uns.
Wie sind Sie denn auf diese Rindergattung gekommen? Also das Murnauer Werdenfelser, ja, auf die Rasse, also die Rasse meine ich natürlich.
Das ist eben, da muss man aufpassen, das ist eben nicht ein Rind aus Murnau oder aus dem Werdenfelser, sondern es ist eine sogenannte Rinderrasse. Es gibt auch die Uckermark bei euch da oben und es gibt Uckermarker Rind, da kann man es am besten erklären. Und das Uckermarker Rind muss nicht aus der Uckermark kommen. Genau, die Uckermärker sind eine Rinderrasse. Und so ist das Murnau-Werdenfelser Rind eine Rinderrasse. Die gibt's auch in Murnau und im Werdenfelser Land. Da ist natürlich das Stammgebiet ein bisschen, aber es ist erstmal eine Genetik. Und die setzt sich ein bisschen zusammen mit Grauvieh und Allgäuer Braunvieh. Also sehr Tirol, Allgäu. Ist aber eine autochthone, das heißt eine ursprüngliche bayerische Rinderrasse. Dieses Rind ist hier heimisch gewesen. Hier war das überall. Ich komme eigentlich aus dem Allgäu. Meine Familie kommt aus dem Allgäu, aus Nesselwang im Allgäu, und wir haben Allgäuer Braunvieh. Auch mein Onkel, einer der letzten zwei verbliebenen Milchbauern in Nesselwang noch ist, hat immer noch Allgäuer Braunvieh. Und Allgäuer Braunvieh ist eher für seine Milchleistung, weniger fürs Fleisch, weil das Allgäu halt sehr milchlastig ist. Aber hier haben wir eher auch eine Zweinutzung in Oberbayern. Und da ist mir halt irgendwann, und kam halt irgendeiner aus Gut Kerschlach und gesagt, das Murnau-Werdenfelser Fleisch ist besonders gut, die hatten da so eine Mutterherde. Und das haben wir dann ausprobiert und ich gesagt, tatsächlich, da ist was Besonderes dran. Und es gibt auch Sachen, die isst man, da sagt man, die können ruhig aussterben, weil die braucht keiner mehr, gell. Aber bei dem Murnau-Werdenfelser Fleisch haben wir gesagt, da wird sich's lohnen. Und dann bin ich halt da, klar, rinderlastig vielleicht auch eingestiegen und habe mich intensiver damit beschäftigt. Aber es ist halt einfach, es wächst langsamer. Es ist ein bisschen kleinrahmiger, Dadurch hat es weniger Fleischertrag, was halt hinwachsen kann. Es gibt auch weniger Milch. Aber es war ursprünglich ein ganz, ganz ausgezeichnetes Zugtier. Die Ochsen, die Murner werden wieder Ochsen, sind bis in die Schweiz verkauft worden. Das hat ein bisschen mit ihrer genetischen Veranlagung zu tun, dass die das Fett nicht so wie uns einer am Wammerl da so ansetzt, sondern dass das Fett da bei den Muskeln ist. Das heißt, die Umsetzung der Energie in Kraft war relativ einfach. Und das bei ganz geringen, sagen wir, Moos, Moorwiesen, ja, also nicht so das, was wir hier bei uns in Oberbayern, saftige, grüne Wiesen, sondern eher karge Böden, sumpfige Böden. Und darum ist die Genetik auch total, weil die Bauern haben gesagt, wenn ich ein Stierkalb habe, dann tue ich das lieber kastrieren und mache einen Ochsen draus und verkaufe ihn als Zugtier, also dass ich den zum Züchten hernehme. Und darum ist die Genetik da immer auch kleiner geworden. Also viele, viele Dinge, aber Zugtiere brauchen wir halt nicht mehr besonders viel, also das ist bei den Ochsen nicht mehr so gefragt. Aber durch dieses Fett im Muskel, das war auch vor 20 Jahren, hat da noch keiner von Marmorierung vom Fleisch geredet. Ja? Aber das ist halt der Geschmacksträger und das haben wir schon lange da. Und darum sind wir da eingestiegen, weil wir eben das ist diese Rasse, diese genetische Veranlagung hat, das Fett im Muskel einzulagern, schmeckt es halt dann auch intensiv und gut. Ja, und so haben wir uns dem halt angenähert. Im ersten Jahr haben wir 18 Schlachttiere vermarktet und ja, so sind es halt immer mehr geworden.
Was gibt's denn als Beilagen zum Gulasch? Spätzle sicher nicht, sondern eher Klöße oder was isst man hier dazu?
Ich habe das ganz falsch. Klöße gibt's hier gar nicht. Weil das heißt in Bayern Knödel.
Knödel. Großer Fehler.
Kein Problem, aber das ist immer, meine Frau kommt aus Thüringen, da gibt es auch Klöße. Aber bei uns gibt es Knödel. Bei uns gibt es tatsächlich Knödel. Ich glaube, dass jetzt der Semmelknödel draufsteht. Wir haben hier auch Spätzle, weil, also wir machen unsere Spätzle auch selber, weil tatsächlich ich auch das schon unterstütze, dass es zum Beispiel Käsespätzle gibt. Und wenn es Käsespätzle gibt, dann machen wir die Spätzle auch selber. Deswegen haben wir auch hervorragende Spätzle normalerweise. Wir sind jetzt noch ein bisschen so in diesem Nach-Corona-Modus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fahren immer noch eine kleine ausgewählte Karte, weil eigentlich so die letzten Wochen doch eine brutale Herausforderung sind, so einen Riesenbetrieb wieder hochzufahren. Und wir uns auf das immer Schritt für Schritt langsam daraus bewegen, das, was wir können. Und darum gibt es nicht gleichzeitig Gulasch, Roulade und Sauerbraten, sondern es gibt halt an einem Tag, wir haben die Rouladen, haben wir die fertig verkauft, dann gibt es ein Gulasch. Es wird irgendwann, ich sage jetzt mal sicherlich auch im Sommer, ab Juli haben wir schon vor, dass wir wieder ein bisschen, oder dass wir groß aufgestellt sind, aber jetzt gerade diese Zeit ist extrem herausfordernd, gerade für meine Küche, vor allem mit dem, dass wir nicht einfach irgendwo anrufen und bestellen, sondern wir müssen es halt selber machen. Und aber die Gäste machen das voll mit und wenn es halt, was gibt es von Murner Werdenfelser, wenn die jetzt danach da unten sagen, heute ist das Gulasch raus, aber wir haben super Rouladen, dann empfehle ich ihnen, dass sie sagen, ja, dann nehmen wir die Roulade, weil links nie falsch. Also es ist auch weg, die Tendenz, wir haben eh noch nie eine große Karte gehabt, ja, mit diesen Romanen, aber die Tendenz ist eigentlich noch weiter zurück, noch kleinere Karte zu haben.
Kleiner und feiner.
Und genau, und dann eben noch zusätzlich, er sagt, ja, okay, jetzt war ich aber schon gestern da, bin 3 Tage in München, gestern schon Monat, dann haben sie noch was anderes. Und wo man dann sagt, okay, wir haben eben immer noch dann, oder ich sage jetzt mal ab Juli, wenn wir da wieder einsteigen, wo man sagt, okay, na, jetzt haben wir ein Weideschwein. Mhm. Also 10 Tage, weil wir da 3 so Weideschweine gekauft haben und da machen wir halt alles Mögliche davon. Oder wir haben also ein Oberlandkalb, ja, oder wir haben auch Karpfen. Wir waren mit unseren Mitarbeitern zur Weiterbildung nach Kastell in unser Weingut, also das Weingut, von dem wir hauptsächlich unsere Hausweine haben. Da gehen meine Mitarbeiter in den Weinberg und machen mal Weinlese, dass sie mal wissen, was das heißt, die Beeren zu brocken. Und dann fährt jeder, der da dabei war, wenn bei der nächsten Familienfeier die Oma wieder irgendwie, so weiß ich nicht, also Auslese oder Dings aus dem Aldi aufmacht, dann erklärt der, ja, wenn das einmal so ein 19-Jähriger da seiner Familie erklärt, dass er Wein für 2,89 nicht sein kann, weil er weiß, was das heißt. Dann sitzt er als Restaurantfachlehrling da drin und alle hören ihm zu. Und er weiß einmal was, und also, was du weißt, den Wahnsinn, was du machst. Aber er sagt, ja, genau, und darum kann ein Wein nicht für 2,89 € die Flasche im Einzelhandel stehen. Ja, und dann kauft, genau, und dann kauft die Oma oder die Tante oder wer auch immer das nächste Mal vielleicht doch eher und schaut hin und sagt, du, jetzt habe ich aber einen besseren Wein genommen, gell, oder ich hab da beim Weingut, oder hilf mir halt, bestell mir halt einen guten Wein im Weingut, wenn du das kannst, dann nimm ich da 12 Flaschen da und lass mir das schicken. Und damit hat er auch eine Anerkennung im Kreis seiner Familie. Was heißt, was lernst du eigentlich? Weil das ein bisschen Teller austragen, das macht halt Tante Elsie im Sportverein auch. Und du lernst das 3 Jahre lang. Ja? Ja. Genau. Und wenn wir da von Kastell zurückfahren, dann fahren wir im Eischgrund vorbei, das ist ein bayerischer Karpfen, also fränkischer Karpfen. Und das ist in Oberbayern jetzt nicht so weit verbreitet, ja, weil da isst man das jetzt nicht so, sage ich mal. Aber dann bringen wir einen Karpfen mit. Und dann gibt es halt hier einfach eine Woche lang Karpfen und dann können meine Mitarbeiter sagen, hallo, wissen Sie eigentlich was an so einer Teichwirtschaft, die über Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise, so die Teiche da, da sagst du, hey, wer tut denn das noch an? Und da muss ja wenigstens für den Nachfolger, den, sag ich mal, 30-Jährigen, wenn der Vater sagt, möchtest du das jetzt machen, muss sagen, du, wenigstens sollte mal das Auto für die Frau rausspringen, der Kleinwagen, und wenn man einmal im Jahr, eine Woche vielleicht noch in Urlaub fahren kann von dem Geld, das war schon, weil sonst kannst du einen Teich zuschütten. Ja. Und das ist es, weiter zu behalten. Und nur wenn wir mit den Leuten dort waren und wenn es das dann da gibt und jeder von den Mitarbeitern erzählt das anders, weil der eine kann sich noch an den Reiher erinnern, der die Karpfen rausklaut, und der andere kann sich an das Zappeln und der andere an den Schuppen und der nächste das geräucherte Karpfen. Jeder hat es anders. Aber die haben nicht auswendig gelernt, ja, der fränkische Karpfen, der ist schon seit hunderten Jahren bla bla bla, sondern das verzeiht einem Mitarbeiter anders. Und dann sagt der Gast, bring uns mal den Karpfen. Und ich sage ihnen eins, da weiß ich nicht, ob er schmeckt, aber er schmeckt ihnen. Weil sie sagen, das ist ein super Karpfen. Weil das, hey, ja, genau. Und das ist es.
Also was ich gut finde ist, Sie reden von den Mitarbeitern. Sie reden nicht von den Angestellten, Sie reden von den Mitarbeitern.
Wir haben keine Angestellten. Wir haben keine Angestellten.
Alles Mitarbeiter, ja. Weil Sie sind, verstehen sich als Team. Ist denn das Team hier, ist das arg geschrumpft durch Corona? Also sind da wirklich viele abgesprungen, die sagen, also ich bin jetzt bei Lidl und räume immer noch die Regale ein, ich muss hier nicht her?
Keine Ahnung, ich lese an und das immer. Also ich kann natürlich für uns nur sagen, nein, wir sind unverändert. Wir haben leider einen Mitarbeiter, der gesagt hat, er möchte sich nicht testen lassen. Und wir haben das jetzt gerade auch in der Wiederöffnungsphase verlangt von unseren Mitarbeitern, um das Team zu schützen. Weil wir nie wissen, was einer in der Freizeit macht. Und der kann hier so eng wie wir zusammenarbeiten, ist es. Und der hat gesagt, er möchte sich nicht testen lassen. Und der bleibt jetzt halt einmal in Kurzarbeit. Bedauerlicherweise ein Auszubildender, der am Ende seiner Ausbildungszeit steht und der von uns auch ein Angebot hatte, dass wir ihn übernehmen. Ich habe gesagt, das gestern, wenn du dich heute durchtesten lässt, kannst du auch wieder mitspielen. Und eine Mitarbeiterin, die ich heute zufällig schon besucht habe an dem neuen Haus, aber eine, die war 12 Jahre bei uns und die ist einfach bei auch einer anderen ehemaligen Mitarbeiterin, die sich selbstständig gemacht hat, im Bayerischen Yachtclub in Starnberg. Ja, das ist auch super. Also das ist für die Fanny das Richtige und super alles. Und mit viel Tränen haben wir uns voneinander getrennt nach 12 Jahren. Aber das ist eher eine Weiterentwicklung auf dem Lebensweg, als wie das jemand sagt, wir haben die Mitarbeiter verloren. Wir haben keinen Mitarbeiter verloren, wirklich.
Und Sie fahren jetzt langsam hoch. Also ich habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen voller vorgestellt.
Nee, also das liegt natürlich, also wenn Sie jetzt letzte Woche da gewesen wären, dann wären Sie da draußen gestanden und hätten auf den Platz gewartet. Ja, das hängt natürlich schon also einmal mit der Zeit zusammen. Ja, also, dass wir jetzt direkt in der Woche nach den Ferien sind. Und zwar, nein, und ab Pfingstferien. Es gibt einfach so ein paar Wochen im Jahr, die zeigen sich durch immense Produktivität aus. Aber das ist jetzt so, dass jetzt momentan wirklich jeder sagt, du, ich muss vor dem Sommer das und das und das noch erledigt haben. Das heißt, grundsätzlich ist nach den Pfingstferien für den einheimischen Mitarbeiter, der muss Projekte zu Ende bringen, der muss noch, der sagt, du, ich habe jetzt noch 6 Wochen und dann kriege ich keine mehr, ich muss jetzt eine Hochproduktivitätsphase, ja. Das ist genauso wie nach zum Beispiel den Weihnachtsferien. Unmittelbar nach den Weihnachtsferien, da wird gebuckelt in den Büros und Planungs- und Projektgruppen, weil da ist jetzt mal hochproduktiv, jetzt haben wir Weihnachten rum. Und genauso ist es immer schon bei uns nach den Pfingstferien ein Riesenloch. Und jetzt geht's aber los. Ich glaube, Hamburg hat jetzt dann Ferien, also übernächste Woche und die ersten Ferien in Deutschland geht los. Da kann man die Deutschen, wir haben letzte Woche wirklich, glauben Sie eins, wir haben letzte Woche, das war grenzwertig für meine Mitarbeiter, und wir dann am Sonntag durften wir innen ja noch nicht reinlassen. Das ist ja erst ab Montag dann gewesen. Und am Sonntag war ein schlechtes Wetter in München. Und dann hat mich mein Betriebsleiter angerufen und gesagt, Chef, wir würden gerne zu. Und sage ich, mach sofort zu. Weil das, was wir schon wieder letzte Woche geleistet haben, da kommst du am Zahnfleisch daher. Ja. Nein, und darum ist das vollkommen okay. Also das sieht für Sie auch wahrscheinlich jetzt so als Außenstehender ein bisschen ruhig und gelassen aus. Natürlich ist das heute kein Champions-League-Halbfinale für uns. Aber wir zeichnen uns auch darin aus, dass wenn wir ein normales Bundesligaspiel haben, dann sieht es für Sie so aus, als wenn wir gerade trainieren.
Das war jetzt ein schönes Abschlusswort für Sie. Herr Lochbieler, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr nette, charmante, informative Gespräch.
Viele Grüße an Ihre
Zuhörer. Ja, haben Sie, vielen Dank. Danke, danke. Ich werde den einen oder die andere hierher schicken.
Das danke, hoffe ich jedenfalls. Freuen uns. Wir freuen uns schon drauf.
Hier direkt am Viktualienmarkt. Besser, also Lage bestätigt sich hier natürlich auch, ne? Oder?
Nein, das ist wieder anders. Das können Sie aber auch nicht wissen und das können Sie nicht wissen. Wir sind hier am Ende des Viktualienmarkts. Also hier hinten, wo jetzt die Scheunenhalle steht, war seit Kriegsende ein gekiester Parkplatz, der vom Bayerischen Roten Kreuz betrieben wurde. Hier drin war nach dem Krieg die Freibank, also notgeschlachtetes Fleisch wurde verkauft. Das war ein Dachl außenrum nach dem Krieg. Da waren 13 Metzger da herinnen und haben notgeschlachtetes Fleisch verkauft, sehr günstig. Damals war es anders wie heute. Damals wurde notgeschlachtetes Fleisch als einziges vom Veterinär angeschaut. Also die Kuh hat sich in Haxen gebrochen, dann haben wir es geschlachtet, die musste aber der Tierarzt anschauen. Dann kam aber das Wirtschaftswunder und dann haben wir gesagt, du, ich brauche das billige Fleisch von der Freibank nicht kaufen. Das war das bestüberwachteste Fleisch in ganz Bayern. Weil vorher ist nur der Metzger angeschaut und wenn die Kuh, mal wurscht. Heute ist es so, dieses Fleisch darf nicht mehr in Handel gebracht werden. Es gibt kein Freibankfleisch mehr. Und da draußen, unser Biergarten ist, war das Müllhäusl mit allen Begleiterscheinungen, die ein Müllhäusl aus den 50er Jahren eines Viktualienmarkts an München hat. Ja, Müllhäusl. So aus den 50er Jahren. Hier hinten an dieser Wand, hinten wo der Parkplatz war, war eine innerstädtische Bedürfnisanstalt mit allen Begleiterscheinungen einer innerstädtischen Münchner Bedürfnisanstalt. Und ab 96 war dieses Gebäude einsturzgefährdet, da war da ein Bauzaun rum. Mit allen Begleiterscheinungen, die ein mehrjähriger Bauzaun um ein Gebäude auch hat. Und das ist das letzte dreckerte Eck gewesen, was München überhaupt zu bieten hatte. Wenn einer vom Marienplatz zum Viktualienmarkt kommt, dann geht er bis zum Maibaum und dann haben sie es schon zugestellt mit Ständen da draußen. Aber da, hierher, ist überhaupt noch nie einer gegangen. Auch die, wenn man Münchner ist, man sagt schon, du, vom Gärtnerplatz am Viktualienmarkt gibt es eine schöne Straße, die geht auch gut, die ist hochfrequentiert. Es gibt vielleicht sogar noch, weil da hinten, wo jetzt das gemütliche Gemeindezentrum steht, eine Synagoge, da war bis 2004 überhaupt nichts. Das war eine Nachkriegsbrache. Also bis 2000 war dort eine Brache, eine innerstädtische Brache. Und dann hat man gesagt, da machen wir das jüdische Gemeindezentrum und die Münchner Synagoge hin. Da ist ein Auto dann übergefahren, aber da ist kein Mensch, kein Münchner. Kein Münchner hatte irgendwie den Sinn, vom Gärtnerplatz in die Sendlinger Straße zu gehen über diese Straße. Das war am Tag 5. Und in derer Kurven hier, die gemeingefährlich ist, ja, Blumenstraße, Eckernstraße, da ist überhaupt keiner über die Straße gegangen. Höchstens, wenn er in diese Apotheke musste. Aber sonst gar nicht. Drum ist hier und auch die ganze Prälatistlstraße und was da drüben Richtung Oberanger schon, aber hier Jakobsplatz und Sebastiansplatz, null. Und drum ist hier gar keine gewachsene Straße. Das ist unser Riesenvorteil. Eben auch. Und darum sind wir Gott sei Dank nicht 1A-Lage. Weil wenn ihr am Marienplatz mein Konzept machen müsst, dann müsst ihr jedem zweiten Gast sagen, Sie passen es auf, Achtung, wir sind nicht der, für den Sie uns halten. Ja, weil der sagt ja, das ist so ein Marienplatz, da werden Sie so ein paar Würstel mit Kraut haben für 6,90 Euro. Weil das, ich bin ein Tourist und ich mag ja das und das werden Sie ja. Und das wollen wir gar nicht. Und darum ist es für uns, dass wir abseits der Ströme liegen, viel leichter gewesen, unsere Zielgruppe zu finden, unsere Gäste zu finden, die uns suchen und das rumspricht und eben nicht diesen, bayerisches Wirtshaus in München, ja, Würstel mit Kraut. Haben wir nicht. Also haben wir auch, aber ganz anderes, weil das ein Metzgerwurst ist und ganz anders und mit Murner Werdenfelser Fleisch und anders ist als das, der einfach schnell halt so. Und drum muss ich da einfach an der Stelle halt für Sie auch, dass Sie es verstehen, die 1A-Lage ist viel schwieriger, sowas umzusetzen, weil dort Erwartungen natürlich sind. Das ist so, wie wenn du am Markusplatz in Venedig fährst. Und dann machst du einen Cappuccino und ein Hörnchen und scheißegal. Und das kann 12 Euro kosten, wurscht. Jetzt kommt der da auf einmal an und verzeiht dir irgendwas über den Kaffee, der da irgendwie handgeschüttelt ist und das Hörnchen. Sagst du, hör mal doch auf. Ich bin hier am Markusplatz und mag einfach einen Kaffee trinken. Jetzt kommst du mit deinem Schmarrn da an. Macht der nicht. Also der Tourist will das ja nicht oder der erwartet das nicht und dann sagt, um Gottes Willen, ich muss hier schnell raus, ein Verrückter. Ja? Und darum sind wir eben froh, dass wir so sind, wie wir sind.
Das war jetzt das Top-Abschlusswort. Danke.
Wenn auch Sie hier im Upgrade Hospitality Podcast Ihren gastronomischen Betrieb, Ihr Hotel oder Ihre Destination vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Schreiben Sie mir an info@petervonstamm.de oder nehmen Sie via LinkedIn mit mir Kontakt auf. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, haben Sie Spaß beim Reisen und passen Sie auf sich auf. Ihr, euer Peter von Stamm.